Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich auch an den Bildschirmen und ich begrüße natürlich auch nochmal den Chor. Es ist mir eine große Freude, dass wir diesen Chor heute bei uns im Gottesdienst haben. Wir wollen nämlich heute einen fröhlichen Gottesdienst feiern, der uns stärken soll für die kommende Zeit. Wir wissen, dass es im Moment nicht immer einfach ist, mit den vielen schlechten Nachrichten zurechtzukommen. Eine Busfahrerin und eine Pfarrerin warten gemeinsam am Tor des Himmels auf Einlass. Die Pfarrerin glaubt, dass sie schon von Berufswegen als erstes in den Eingang zu Gottes Thron dran ist und drängelt sich noch so richtig nach vorn, damit die wartende Person zur Seite geschoben wird. Dann öffnet sich die Pforte und Petrus schiebt diese Dränglerin einfach zur Seite und sagt: Bitte die Nächste, das ist die Busfahrerin hinter Ihnen. Protestierend fragt die Pfarrerin: Wieso bin ich nicht vorher dran? Lächelnd wendet sich Petrus ihr zu und erklärt: In deinen Gottesdiensten haben manche Besucher geschlafen, aber bei der Arbeit der Busfahrerin hingegen haben alle gebetet. Oft gebetet haben auch die Menschen, die eine schwere Zeit hinter sich hatten auf ihrem Lebensweg, nämlich als sie durch die Wüste wanderten. Hören wir auf den zweiten Teil des Predigttextes, was wir im Alten Testament schon den ersten Teil gehört haben. Der Herr sprach zu ihm, zu Mose: Die Töchter Zelophats haben recht geredet. Du solltest ihnen ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters geben und du solltest ihres Vaters Erbe ihnen zuwenden. Und sage den Israeliten: Wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so soll ihr sein Erbe seiner Tochter zuwenden. Hat er keine Tochter, so sollt ihr es seinen Brüdern geben. Hat er keine Brüder, sollt ihr es den Brüdern seines Vaters geben. So schließt dieser kurze, interessante Text im Buch Numeri, im vierten Buch Mose. Numeri, die lateinische Bezeichnung des vierten Buch Moses im Alten Testament, spricht ja schon Nummer von Zahlen. Es ist ein vielseitiges Buch mit vielen Zahlen und Ordnungen und Listen. Es beginnt mit dem Aufbruch am Sinai und es dominieren hier die Erzählungen vom Schicksal der Wüstengeneration, die sich mit kultischen und gesetzlichen Regeln abwechselnd. So habe ich es in einer Einführung gelesen. Wir kennen ja Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Sie sollen von Gott her bestimmt sein und sie sollen uns im Leben dienen. Schließlich ist auch da nicht irgendein Volk unterwegs. Es ist der Weg des Volkes Israel. Zur Zeit der israelitischen Könige David und Salomon wurden wertvolle und wichtige Vorkommnisse mündlich gesammelt und dann nach einer gewissen Zeit aufgeschrieben. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus bestimmten dann jüdische Schriftgelehrte den genauen Umfang dieser hebräischen Bibel, dem Alten Testament, und eben ganz besondere Lebensregeln wurden da aufgeschrieben und überliefert. Schon lange wurden diese Geschichten, diese wichtigen Ereignisse mündlich von einer Generation zur nächsten weitererzählt. Jahrgang für Jahrgang bewahrten sich so das Volk Israel diese Geschichten vor dem Vergessen. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wenn Menschen immer wieder im gleichen Duktus, im gleichen Rhythmus die gleichen Geschichten wiederholen. So prägten sie sich ein. Schriftkundige und Gelehrte, das waren damals ausschließlich Männer, soweit wir das wissen. Nur sie bestimmten genau den Text, was aufgeschrieben worden ist, in die Schriftrollen. Die Frauen, die im Buch der Bücher mit Namen erwähnt wurden, sind in der Minderheit, zahlenmäßig in der Minderheit. Denn wenn schon mal Frauen mit Namen in der Bibel benannt wurden, dann hatten die immer zu etwas Besonderem beigetragen, etwas Außergewöhnliches geleistet oder auch erreicht. Sonst wurden sie einfach verschwiegen oder es wurde nur von Frauen im Allgemeinen gesprochen. Dagegen im Neuen Testament, in den Evangelien zum Beispiel, finden wir Geschichten, wie viele verschiedene Frauen das Geschehen zu Ostern beschrieben haben. Ihre Namen wurden damals erwähnt, sie wurden aufgeschrieben und so wissen wir heute vieles mehr über die Auferstehung, über das Geschehen zu Ostern. Und wir wissen auch, dass durch Jesus Christus sich hat damals die Wahrnehmung der weiblichen Jüngerinnen und Frauen grundsätzlich gewandelt hat. Das war nur ein kurzer Einschub, dass wir wissen, es ist etwas besser geworden, um Frauen zu erwähnen und vorkommen zu lassen. Ja, liebe Gemeinde, unser Text heute aber ist viele tausend Jahre alt. Ja, die Frauen haben darin nur Erwähnung gefunden, weil sie wegweisend für die Heilsgeschichte der Israeliten gewesen sind. Mehrfach wird es in dem Zusammenhang der Wüstenwanderung erwähnt, dass eben Frauen so eine gewisse Geschichtsträchtigkeit an den Tag gelegt haben, weil sie sich um ihre Sache selbst gekümmert haben. Das hatte dann praktisch eine Wirksamkeit, die Folgen hatte. Heute stehen die fünf Frauen, weibliche Familienangehörige einer Familie im Mittelpunkt, denn sie haben im Heilsplan Gottes eine besondere Rolle ausgefüllt. Mit der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten begann die Durchquerung der Wüste. Ein Volk auf dem Weg in das von Gott verheißene Land. Unterwegs mit Hab und Gut und mit allem, was man so in einem Familienverband braucht, was dazugehört. Eine sehr lange Zeit dauerte ihre Reise. Diese Exkursion durch diese abwechselnden Landschaften von Wüstenoasen und Einöde, vom Viehversorgen, vom Zelt auf- und abbauen und von den vielen Erlebnissen, die wir ja wissen, von der schwierigen Versorgung mit Nahrungsmitteln, von ihrer Unzufriedenheit, von ihrem Murren. Und es gab aber auch welche, die dieses Vertrauen hatten. Gott führt uns und wir werden das verheißene Land erleben. Und es war auch von Anfang an klar, dass nicht alle diesen Weg überleben. Und wenn ich mich heute daran versuche, mir das vorzustellen oder daran erinnern möchte, wie schwer es ist, andere Wüstenzeiten in unserem Leben heute durchzuhalten, wie schwer muss es erst vor vielen tausend Jahren gewesen sein, als das Leben noch nicht so bequem gewesen ist. Liebe Schwestern und Brüder, die Familie des Zelophats gehörte zu dem Stamm Manasses. Sie war kinderreich, wie damals üblich. Es gab fünf Töchter und es gab keinen Sohn. Der Hausstand funktionierte trotzdem, eben auch ohne Söhne. Es wurden alle Arbeiten erledigt, die zu dieser Wanderung durch die Wüste eben gehörte. Denn die Familienmitglieder waren informiert. Sie kannten das gemeinsame Ziel ihrer Wanderung, die eben anstrengend und entbehrungsreich war. Die Angehörigen der zweiten Generation auf dieser Wüstenwanderung traute immer noch der Verheißung in Jahwes auserwähltes Land zu kommen. Ja, das hieß nämlich auch, endlich eigenes Land zu besitzen. Denn die Zukunftssicherung der Familie durch Grundbesitz, durch Acker, Weiden und endlich eigenes Land, das war der große Traum, das große Ziel. Doch das würden in allererster Linie die männlichen Erben bekommen. Das heißt, Söhne oder Brüder des Erblassers, wie man heute spricht. Nun war der Vater dieser fünf Töchter aber schon in der Wüste gestorben. Und in der direkten Erbfolge gab es nur seine Töchter. Ja, Zelophat blieb sohnlos. Und in üblicher Weise wird es so der Stamm und der Name des Stammes nicht weitergegeben werden können. Ohne Sohn wäre also die Familie Zelophats untergegangen. Die Töchter Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza empfanden das aber als eine große Ungerechtigkeit. Ausschluss vom Erbe hieß auch, ohne Land haben wir keine selbstbestimmte Zukunft. Das kann es doch nicht gewesen sein. Deswegen sind wir doch nicht durch die Wüste gewandert. Vielleicht riefen sie den Familienrat zusammen. Was hatte es in der Wüstenwanderung für Aufruhr gegeben? Gegen Hunger und gegen Durst protestierten die Menschen. Sie waren unzufrieden, denn sie hatten in Ägypten ja mehr zum Leben als hier in dieser trockenen Gegend, in diesem trockenen Landstrich der Wüste. Das Volk Israel hat vieles ertragen auf ihrem Marsch, hat viele Entbehrungen auf sich genommen. Und ihr Vater Zelophat hat sich damals nicht darüber aufgeregt. Er hat sich nicht darüber beklagt, wie schlecht es ihnen hier ging. Ihr Familienoberhaupt hat sich nicht an der Revolte, an einer Zusammenrottung gegen Gott beteiligt. Er hat sich den Gegebenheiten gefügt. Aber jetzt stand mehr auf dem Spiel. Da entschlossen sich die klugen weiblichen Geschöpfe, sich für den Erhalt ihres Familienverbandes einzusetzen. Als glaubende und auch scharfsinnig denkende Frauen beschlossen sie ihre Handlungsweise. Sie diskutierten und sie loteten aus, wie gehen wir vor? Vielleicht holten sie sich Rat und Unterstützung, um den Anspruch auf ein Stück Land in Kanaan durchzusetzen. Die Namen der Töchter habe ich schon genannt. Sie sind aber auch in ihrer Bedeutung aussagekräftig. Machla können wir übersetzen mit die Schmucke. Noa, ein durchaus üblicher weiblicher Name im Alten Testament, heißt die Wendige. Hoa, die Flinke. Und Milka, die Königin. Und Tirza bedeutete Schönheit. Sie nahmen das Risiko auf sich, eine Gesetzesänderung zu fordern, für ihre lebenswerte Zukunft etwas zu unternehmen. Aber an wen tragen wir unser Anliegen heran? So einfach ging das damals auch nicht. Mose, das war der erste richtige Ansprechpartner, der das Anliegen verstand. Er brachte dieses Anliegen vor die Priester und auch hier fand dieses Problem der Antrag Befürworter. So kam dieses Unterfangen vor die ganze Gemeinde und auch vor das Allerheiligste, vor Gott. Und Gott hörte sich die Geschichte an und die Bittsteller erhielten eine Antwort. Schon das ist ganz toll, dass in dieser kurzen, knappen Erzählung uns alles präsentiert wird, wie es vor sich gegangen sein mochte und dass Gott reagiert hat und dass die Menschen es wahrgenommen haben. So knapp wird es in dem Bibeltext erzählt und ich habe versucht, es uns etwas glaubhafter zu schildern, wie es gewesen sein könnte. Und Mose kriegt die Antwort Die Töchter Zelophats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben. Und im Vers 8, so haben wir gehört, heißt es: Und wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Das ist bis heute noch so gültiges Erbrecht. Liebe Gemeinde, in wenigen Sätzen solche bedeutsame Regelungen zu schildern. Ja, das ist aber so im Alten Testament. Wie und mit welcher Strategie wurde denn dieses Recht der Frauen erstritten? Dieser Text präsentiert uns ja nur das Ergebnis, die Quintessenz einer Auseinandersetzung, die aber vom Erfolg gekrönt worden ist. Wie weise hat sich eine Gruppe von Frauen verhalten, um an die damaligen Machtstrukturen von Männern anzudocken? In klaren Worten brachten die damals vaterlosen Frauen ihren Antrag vor. Ich frage mich, ob sie sich dafür extra gut gekleidet hatten. Wir wissen es nicht. Aber sie haben geschickt formuliert. Nicht über die Klage, über das Fehlen eines männlichen Erben. Sie sagten zwar, wenn unser Vater einen Sohn hätte, dann bräuchten wir diesen Antrag nicht vorbringen. Sie hielten immer den Dienstweg ein, suchten Verbündete und konnten warten, bis die höchste Instanz angefragt wurde. Und die Antwort konnte von Mose gehört und überbracht werden. Der Erfolg dieser selbstbewussten Frauen steht für sich. Damals war ja in dieser Hinsicht Gleichberechtigung erreicht worden. Nun konnte das Leben im verheißenen Land in der Familie des Zelophats kommen. Die Überlieferung sagt, dass die fünf Töchter Mose sich im Stamm Manasses neue Familien suchten, einen Mann aus diesem Stamm heirateten, und damit blieb alles sozusagen im Stamm Manasse und die Frauen waren gut versorgt, denn sie brachten eigenes Land mit. Ein Sprichwort sagt, leg dir das Leben Steine in den Weg, dann baue etwas daraus. Dazu gehört Geschick und Weisheit und aber auch der Glaube daran. Denn Gott geht mit uns durch die Durststrecken, durch Wüstenzeiten. Aber Wüstenzeiten und Durststrecken, wissen wir, sind nicht einfach. Sie sind anstrengend. Diese zu bestehen und hinter sich zu lassen und daraus vielleicht auch gestärkt weitergehen zu können, das zeigt uns diese alttestamentliche Erzählung. Möge uns Gott allzeit die nötige Kraft und Ausdauer für solche Wüstenzeiten in unserem Leben geben. Amen.